NDR Info. Themen des Tages.
Die Welt wird rauer und Europa muss selbstbewusster auftreten. Kanzler Merz fordert heute mehr Selbstbewusstsein und zieht auch klare Grenzen. Deutschland werde sich nicht an der Seite der USA an einem Militäransatz in der Straße von Hormuz beteiligen. Wir schauen gleich auf die heutige Regierungserklärung des Bundeskanzlers vor dem Bundestag. Allerdings wird der Druck aus den USA auch stärker. US-Präsident Trump spricht ja von einem sehr dummen Fehler und findet die Haltung der Verbündeten ziemlich schockierend. Wie der NATO-Chef mit den Wutwellen aus Washington umgeht, auch das unser Thema. Und 500 Milliarden Euro Extraschulden. Das sogenannte Sondervermögen für die Infrastruktur ist jetzt ein Jahr alt und es gibt Streit. Wird das Geld wirklich investiert oder versickert es im Haushalt? Uns interessiert, was davon vor Ort in den Kommunen ankommt. Dazu der Präsident des Städte- und Gemeindebundes im Interview. Das sind die Themen des Tages, heute an diesem 18. März. Ich bin Nina Zimmermann. Guten Abend. In seiner Regierungserklärung vor dem EU-Gipfel hat Bundeskanzler Friedrich Merz heute das Bild einer neuen Weltordnung gezeichnet, geprägt von Machtpolitik, von Konflikten und wachsendem Druck. Merz forderte ein selbstbewussteres Europa und machte mit dem Blick auf den Iran-Krieg auch die Grenzen klar. Sabine Henkel hat bei der Regierungserklärung zugehört.
Wer noch Zweifel hatte, wie Friedrich Merz zum Krieg im Nahen Osten steht, dürfte diese heute beiseite schieben.
Solange der Krieg andauert, werden wir uns daran nicht beteiligen, in der Straße von Hormuz etwa mit militärischen Mitteln freie Schifffahrt zu gewährleisten.
Genau das aber erwartet Donald Trump. Unterstützung im Krieg in der Straße von Hormuz, auch von Deutschland. Die Absage des Bundeskanzlers aber ist deutlich. Damit besteht viel Konsens im Bundestag, etwa bei Dirk Wiese, SPD-Fraktion.
Das im Nahen Osten ist nicht unser Krieg.
Zustimmung auch von rechts außen aus der AfD-Fraktion von Tino Chrupalla.
Wenn wir als Deutsche etwas gelernt haben, ist es, dass wir uns für keinen Krieg der Welt von anderen vor den Karren spannen lassen sollten.
Soweit so einig bis dahin. Die Rolle der USA wird durchaus unterschiedlich bewertet. Merz will die strapazierte Partnerschaft aufrechterhalten. Die Opposition erwartet mehr Distanz und auch offen geäußerte Kritik. Der Kanzler immerhin sagt das.
Washington hat uns nicht zur Rate gezogen und die europäische Hilfe nicht für notwendig erklärt. Meine Damen und Herren, wir hätten abgeraten, diesen Weg so zu gehen, wie er gegenwärtig gegangen ist.
Kein Konzept, kein Plan, kein Mandat. Das ist der Vorwurf, den Merz erhebt. Grundsätzlich verantwortlich für die Krise im Nahen Osten macht er das Regime im Iran. Was Unionsfraktionschef Jens Spahn so ausdrückt.
Wir weinen toten Mullahs keine Tränen nach. Das Regime in Teheran ist zutiefst menschenverachtend. Es verfolgt und ermordet die eigenen Bürger brutal.
Da gehen auch die Linken mit. Fraktionschefin Heidi Reicheneck fordert aber auch, sich an Spanien ein Vorbild zu nehmen.
Schließen Sie die Militärbasis in Ramstein. Es darf für amerikanische Streitkräfte keine Überflugrechte für diesen Krieg geben.
Schnellsprecherin Reicheneck redet sich in Rage und die Regierung lehnt sich zurück. Der Verteidigungsminister flüstert mit dem Außenminister. Merz beugt sich zu seinem Vizekanzler und schmunzelt. Demonstrierte Gelassenheit. Auch als die Grüne Katharina Dröge ausholt.
Internationale Kriege in dieser Zeit werden auch um fossile Energie geführt. Deswegen war es absehbar, dass das wieder passiert. Dass sie in so einer Zeit den Menschen sagen, kauft wieder Öl- und Gasheizung, fahrt wieder mit Diesel und Benzin. Das ist so, als würden sie den Leuten sagen, kauft immer mehr von der Droge, die euch kaputt macht. Das ist Irrsinn.
Wirtschaftsministerin Katharina Reiche ist im Plenum, ignoriert aber den Oppositionssound. Merz sitzt da schon längst wieder auf seinem Kanzlerstuhl, gedanklich vermutlich schon in Brüssel bei seinem Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Dass er dort eine Führungsrolle einnehmen will, hat Merz mehrfach betont. Aber er versucht auch so etwas wie Optimismus. Und dabei klingt er fast wie einst Angela Merkel.
Wir müssen uns den Krisen stellen, wir müssen sie bekämpfen. Und wir müssen gemeinsam anpacken, damit wir sogar stärker aus diesen Krisen hervorgehen.
Besser hätte es Merkel auch nicht sagen können.
Sabine Henkel über die Regierungserklärung des Bundeskanzlers vor dem morgigen EU-Gipfel. Also zum Iran-Krieg findet der Kanzler da klare Worte. Deutschland hätte von diesen Angriffen abgeraten. wäre man gefragt worden. Und Deutschland werde nicht an einem Militäreinsatz sich beteiligen an der Seite der USA in der Straße von Hormuz, solange es kein Mandat von UNO, NATO oder EU gäbe. Vor allem nicht während des Krieges. Der US-Präsident Donald Trump wütet schon seit einigen Tagen gegen die NATO-Partner, weil sie ihn ja bei der Absicherung der Straße von Hormuz abblitzen lassen. Schockierend und dumm sei das. Aus Washington rollen also die Wutwellen und der Druck auf den NATO-Chef Mark Rutte wächst. Sabrina Fritz berichtet aus Brüssel.
Die Straße von Hormuz muss wieder geöffnet werden, so NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Darüber sei er mit verschiedenen NATO-Verbündeten im Gespräch. Er wisse, dass die NATO-Staaten gemeinsam einen Weg suchen, diese Handelsstraße wieder zu öffnen. Dazu gehören offenbar Italien, Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Denn Bundeskanzler Merz machte bei seiner Regierungserklärung deutlich, dass er mit diesen Ländern nahezu täglich im Austausch sei. Für eine Sicherheit der Schifffahrt vor Ort könne man aber erst sorgen, wenn der Krieg beendet sei, so Merz. Rutte und Merz sprachen sich beide dafür aus, dass verhindert werden muss, dass der Iran an eine Atombombe kommt. Das ist ein Grund, warum die USA das Land seit mehr als 2 Wochen bombardieren. Der amerikanische Präsident Trump hat sich bitter über die NATO-Partner und ihre mangelnde Unterstützung beklagt. Darauf ging der NATO-Chef nicht ein. Er gilt als Freund der US-Regierung und hat bislang versucht, die NATO aus dem Konflikt herauszuhalten.
Was diese Wutwellen aus Washington für den Trump-Erklärer und NATO-Chef Mark Rutte bedeuten, Sabrina Fritz aus dem Studio Brüssel. Die USA und vor allem Israel greifen im Irankrieg ja gezielt die Führungsstrukturen des Landes an. Mehrere hochrangige Vertreter der politischen, der religiösen Elite wurden bereits getötet. Gleich in den ersten Stunden des Krieges wurde der oberste Führer Al-Khamenei getötet, in den vergangenen Tagen und auch Stunden auch der Geheimdienstminister, ein wichtiger Milizchef und der einflussreiche Sicherheitschef Ali Larijani. Das israelische Militär bezeichnet Larijani als zentralen Entscheidungsträger, gerade seit Beginn des Krieges. Aber das System funktioniere weiter, heißt es aus Teheran. Uwe Lüb berichtet.
Der Iran sieht sich durch die Tötung seines Sicherheitschefs Larijani nicht geschwächt. Das sagte Außenminister Araghchi dem Sender Al Jazeera. Die Islamische Republik Iran verfüge über eine starke politische Struktur. Der Tod einer einzelnen Person spiele da keine Rolle. Zudem sei niemand wichtiger als der oberste Führer. Und selbst nach dem Tod Ali Khameneis am ersten Kriegstag habe das System weiter funktioniert. Larijani ist gestern durch einen israelischen Angriff unter anderem zusammen mit seinem Sohn getötet worden. Ebenso der Chef der Basij-Milizen Soleimani. Die Spitzenfunktionäre des Regimes werden heute in Teheran beigesetzt. Aus Teheran sind wieder Bombenexplosionen gemeldet worden. Welche Ziele getroffen wurden, ist unklar. Angriffe gab es offenbar auch in anderen Landesteilen. Dabei sollen auch Zivilisten ums Leben gekommen sein. Nach iranischen Angaben stieg die Zahl der Toten durch die Angriffe im Land auf mehr als 1.300. Irans Außenminister Araghchi hat Angriffe des Iran auf Ziele in Golfstaaten verteidigt. Al Jazeera sagte er, der Iran verfüge über keine Raketen, die die USA erreichen könnten. Daher würden US-Stellungen in den Golfstaaten angegriffen. Da sich die US-Armee dort in besiedelten Gebieten aufhalte, würden diese in Mitleidenschaft gezogen.
Uwe Lüb über die Lage im Iran hier in den Themen des Tages. Heute vor einem Jahr hat der Bundestag, damals noch in seiner alten Zusammensetzung und mit der Zweidrittelmehrheit von Union, SPD und Grünen, das Grundgesetz an mehreren Stellen geändert, mit dem Ziel, mehr Schulden machen zu können. Stichwort Sondervermögen für die Infrastruktur. Mit diesen 500 Milliarden Euro Rekordschulden wollte Schwarz-Rot den wirtschaftlichen Aufbruch erzwingen. Aber die erste Bilanz von Ökonomen fällt ja harsch aus. Je nach Studie sei zwischen 86% und 95% das Geld zweckentfremdet worden, so nennen es die Institute. Hat der Staat mit dem Geld aus dem 500 Milliarden Euro großen Sondervermögen bisher zusätzliche Investitionen bezahlt und vor allem die Löcher im regulären Haushalt gestopft? Diesen Vorwurf weist die Regierung ja zurück. Wir fragen gleich beim Präsidenten des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, was in den Kommunen eigentlich mittlerweile angekommen ist. Vorher fasst uns Hans-Joachim Viehweger noch einmal zusammen, was vor einem Jahr beschlossen wurde und was aus den Schulden geworden ist.
Gleich in dreifacher Weise wurde die Schuldenbremse gelockert. Zunächst mal für die Sicherheit. Verteidigungsausgaben, die 1% der Wirtschaftsleistung Deutschlands übersteigen, werden jetzt ganz von der Schuldenbremse ausgenommen, bedeutet ohne Limit nach oben. 2025 wurden dafür 30 Milliarden Euro extra aufgenommen, eine Summe, die kontinuierlich steigen soll. Zweiter Punkt, die Bundesländer, die bislang in der Regel ausgeglichene Haushalte vorlegen müssen, erhalten neue Spielräume bei der Verschuldung. Alle zusammen dürfen für bis zu 0,35% der Wirtschaftsleistung neue Kredite aufnehmen. Der dritte Punkt ist das sogenannte Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität mit einem Volumen von 500 Milliarden Euro, gedacht für Schulen, Straßen, Brücken und ausgelegt auf rund 10 Jahre. 100 Milliarden davon gehen an die Länder, die wiederum klären mit den Kommunen die genaue Verteilung. Weitere 100 Milliarden fließen an den Klima- und Transformationsfonds, aus dem zum Beispiel Fördergelder für E-Autos und Wärmepumpen bezahlt werden. Ein Wort spielte in den Verhandlungen um die Grundgesetzänderung eine ganz besondere Rolle, das Wort zusätzlich. Mit den neuen Schulden sollen eben zusätzliche Maßnahmen finanziert und nicht Haushaltslöcher gestopft werden. Ob das gelingt, ist umstritten. Wirtschaftsforschungsinstitute, aber auch der Bundesrechnungshof sehen einen Verschiebebahnhof zwischen dem regulären Haushalt und dem Sondervermögen. Die Regierung verweist darauf, dass Vergleiche mit Haushaltsplänen der gescheiterten Ampelkoalition nicht möglich seien. Klar ist, bislang sind rund 39 Milliarden aus dem Sondervermögen abgeflossen, davon 20 Milliarden als Zuschuss an den Klima- und Transformationsfonds und 19 Milliarden an Investitionen, zum Beispiel in die Bahn. Die Gelder an die Länder fließen erst dann ab, wenn diese Rechnungen für entsprechende Investitionsprojekte vorliegen.
Soweit Hans-Joachim Fehweger aus dem Hauptstadtstudio über die Lockerung der Schuldenbremse vor einem Jahr. Also auf der einen Seite werfen die Wirtschaftsforschungsinstitute der Regierung vor, einen Großteil dieses Sondervermögens zweckentfremdet zu haben. Das Geld verschwinde in Haushaltslöchern. Schwarz-Rot widerspricht energisch. Das Geld sei, wie vorgesehen, zusätzlich in die Modernisierung des Landes geflossen und habe die normalen Ausgaben aus dem Haushalt ergänzt. Wer hat also recht? Wo ist das Geld? Wo kann es und soll es noch ankommen? Wir haben ja gerade gehört, 100 Milliarden sollen über die Jahre auch an die Länder gehen, die dann an die Kommunen verteilen. Darüber konnte ich mit dem Präsidenten des Städte- und Gemeindebundes sprechen, mit Ralf Spiegler. Er ist selbst auch Bürgermeister von Niederolm in Rheinland-Pfalz mit 35.000 Einwohnern. Ich habe ihn gefragt, welche Hoffnung hatte er denn vor einem Jahr, als dieses Sondervermögen angekündigt wurde?
Zunächst einmal war ich fast erstaunt über diese eigentlich unfassbare Summe. Und dann war ja immer auch im Gespräch, es ist nirgends festgeschrieben, aber es war im Gespräch, 2/3 sollen an die Kommunen weitergehen, also rund 60, 65 Milliarden Euro. Eine Riesensumme, von der wir eigentlich erwartet haben, dass sie ganz, 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 ganz schnell an den Mann, also zu den Kommunen kommt. Und leider ist das Gegenteil der Fall.
Ein Jahr später, was ist angekommen?
Bislang faktisch nichts, weil die Länder erst einmal, ja, zunächst einmal mit Bund verhandelt haben, wie das im Einzelnen aussieht. Zweitens haben die Länder dann überlegt, wie viel sie verteilen, ist unterschiedlich. Man kann sagen, die allermeisten geben in der Tat 60-65% weiter. Aber angekommen ist bislang noch nichts, weil es einen irren Wust wieder an Vorschriften, Kontrollmechanismen und dergleichen mehr gibt. Eigentlich muss das Geld schnell auf die Straße. Ich kann Ihnen auch sagen, warum.
Warum?
Wir haben im kommunalen Bereich, nur im kommunalen Bereich, einen Investitionsstau in Kindergärten, Schulen, Schwimmbäder, Rathäuser, Feuerwehrhäuser, von roundabout 216 Milliarden Euro, die sich aufgestaut haben in den letzten 30, 35 Jahren. Wir kommen aus diesem tiefen Loch nicht mehr raus. Nun war das ein Hoffnungsschimmer, dass diese 100 Milliarden mal 2/3, also 66 Milliarden, dass die jetzt zügig in die Kommunen weitergegeben werden. Das würde uns ein wenig aus dem Dilemma heraushelfen. Jeder Tag oder ich will auch sagen jedes Jahr, das zugewartet wird, lässt die Kommunen wirklich am Ende ersticken.
Wenn wir es mal so konkret machen, also was wäre denn die Bringschuld von einer Stadt, einer Gemeinde, den Kommunen, um überhaupt an die Gelder zu kommen? Also um mal auch so eine Zeitlinie erahnen zu können, weil ich denke ja schon, dass die Projekte ja dann quasi fertig auf dem Tisch liegen müssen, um sie auch zu beantragen zu können.
Naja, der Vorteil ist, dass Projekte in Erwägung gezogen werden können, die am 01.01.25 bereits begonnen waren. Das heißt, man kann auch mit Projekten arbeiten, die wir letztes Jahr auf die Schiene gesetzt haben. Aber in der Regel ist das so, dass Sie werden kaum eine Gemeinde finden, in der es nicht im Bereich Kindergärten, Schulen oder was auch immer Sanierungs- oder Unterhaltungsbedarf gibt. Das auf die Schiene zu setzen, ist, glaube ich, für keinen Bürgermeister, für keine Bürgermeisterin auch nur ein geringes Problem.
Und dennoch hört man die Enttäuschung auch in Ihren Antworten raus. Jetzt ist ja der Vorwurf, das Sondervermögen droht zu versickern. Stopf erstmal die Haushaltslöcher, auch wenn durchaus der ein oder andere Landtag ja, wie Mecklenburg-Vorpommern heute zum Beispiel, in der Tat diese Sondervermögen auch für die Kommunen freigegeben hat. Aber teilen Sie diese Sorge oder vertrauen Sie, dass es vielleicht ein bisschen dauert und wir den Wust dann durchkämpfen können?
Ich bin jemand, der immer optimistisch an die Sache herangeht und ich bin in Rheinland-Pfalz Bürgermeister. Hier werden 2/3 weitergegeben und das Land gibt sogar nochmal 600 Millionen obendrauf, ist für Rheinland-Pfalz richtig viel Geld. Und jetzt geht es darum, dass die das wirklich auch schnell machen und dass die Antragskaskade, das ist relativ kompliziert über die Kreistage, dass diese Antragskaskade gebrochen wird und dass es einfacher gemacht wird. Wir haben genügend Projekte. Also ich habe einen Plan für die nächsten 12 Jahre. Ich habe das Geld, in Anführungszeichen, beziehungsweise mein Nachfolger hat es schon ausgegeben.
Genau, Sie hören jetzt seit fast 3 Jahrzehnten auf als Bürgermeister. Aber ich habe mal für Ihre Kommune geschaut, für Niederolm, für die Gemeinde. Da geht es um ganz konkrete Dinge, ne? Wohnungsbau, Klimaschutz, Infrastruktur.
Genau, das sind die großen Punkte. Die Sanierung des Schwimmbades, der Anbau des Verwaltungsgebäudes, Kitas, Wohnungsbau, ein dringendes Problem im Rhein-Main-Gebiet. Also die Palette ist breit gefächert und wir haben genügend zu tun.
Sie sind ein Optimist, haben Sie gesagt, Herr Spiegler, aber der Pfropf ist im System. Was erwarten Sie sich jetzt? Wo muss da jetzt wirklich ran, wenn das Geld am Ende ja doch irgendwo da in der Leitung rumwabert?
Es müsste, und da bin ich weniger optimistisch, es müssten die Prüfmechanismen gelockert werden. Selbstverständlich ist es so, dass wenn jemand Geld, in dem Fall der Bund, an zweite oder dritte weiterreicht, soll er wissen, was mit dem Geld passiert. Aber die Prüfung bis ins Eskefach hinein halte ich für lähmend. Das lähmt das ganze System. Ich glaube, dass kein Kollege, keine Kollegin von mir Lust hat, mit dem Staatsanwalt ins Geschäft zu kommen. Wir geben das Geld schon ordnungsgemäß aus. Und ich glaube, es reicht eine stichprobenartige Prüfung. Die kann meinethalben auch zuallererst bei uns in Niederolm anfangen.
Sagt der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes Ralf Spiegler und seines Zeichens Bürgermeister eben von Niederolm. Nach den Lockerungen der Schuldenbremse, dem Sondervermögen, haben wir gefragt, was ist bei den Kommunen bislang angekommen? Ein Thema heute bei uns. Mittwochs trifft sich die Bundesregierung und dort im Kabinett hat man heute mehrere Vorhaben auf den Weg gebracht, die den Alltag vieler Menschen betreffen und die wir uns jetzt im Detail anschauen. Es geht um strengere Regeln für E-Scooter, es geht um den Ausbau von Rechenzentrum für künstliche Intelligenz und es geht um das Kindergeld. Die Regierung hat heute nämlich eine Vereinfachung beim Kindergeld auf den Weg gebracht. Bis jetzt gilt, es muss beantragt werden, dann landet es auf dem Konto der Eltern. Künftig soll es nach der Geburt des Kindes automatisch ausgezahlt werden. Antragslos. Uwe Jahn erklärt, was sich die Regierung davon erhofft.
Bundessozialministerin Bärbel Baas und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, beide SPD, kommen nach der Kabinettssitzung der Bundesregierung aus dem Kanzleramt und haben in Sachen Kindergeld eine gute Nachricht für die wartende Presse und für junge Eltern.
Vor allem wird durch das antragslose Kindergeld etwas sehr Wichtiges für die junge Familie getan, die in den ersten Tagen nach der Geburt nämlich Wichtigeres zu tun hat, als sich um Papierkram zu kümmern.
Und das ist ein erster guter Schritt für Eltern in der Zukunft ab dem Jahr 27.
Damit folgt die Regierung einem Vorschlag aus der Sozialstaatskommission, die Anstöße zur Modernisierung des Sozialstaates geben sollte. So fallen künftig etwa 300.000 Anträge auf Kindergeld pro Jahr weg. Das ist viel Papier. Stattdessen soll es ausreichen, wenn die Eltern wie bisher zum Standesamt gehen, um dort die Geburt ihres Kindes zu melden. Die Standesämter geben die Daten dann an das Bundeszentralamt für Steuern weiter, wo das Neugeborene eine Steuer-ID bekommt, die lebenslang gültig sein soll. Von dort gehen die Daten samt IBAN eines Elternteils an die Familienkasse, die das Kindergeld dann überweisen soll. Aktuell sind das 259 Euro pro Kind im Monat. Das neue Verfahren soll ab Frühjahr 2027 für Neugeborene gelten, die bereits ein älteres Geschwisterkind haben und ab Herbst 2027 dann auch für Erstgeborene. Bärbel Baas erklärt, warum man sich für diese stufenweise Einführung entschieden hat.
Der Hintergrund ist natürlich der einfache, weil wir noch nicht von allen Eltern in der Zukunft natürlich, es hört sich sehr profan an, aber eine Bankverbindung haben, um es direkt auszahlen zu können. Deswegen beginnen wir jetzt mit den Eltern, die ein zweites Kind bekommen, weil man dann einfach alle Daten schon hat.
Von Sozialverbänden hat es zuvor Kritik an dem Stufenverfahren gegeben. So war die Caritas dafür eingetreten, das antraglose Kindergeld für alle Kinder zum gleichen Zeitpunkt einzuführen, damit niemand sich benachteiligt fühlt und keine Erwartungen geweckt werden, die man am Ende nicht halten kann. Mit dem Beschluss der Bundesregierung heute kann das Ganze nun in den Bundestag kommen und dort beraten und beschlossen werden.
Die Regierung will das Kindergeld und die Auszahlung vereinfachen. Sie soll antragslos passieren. Informationen von Uwe Jahn. Und eine weitere Neuerung betrifft E-Scooter. Die bunten Roller gehören ja mittlerweile gerade in größeren Städten zu den ganz normalen Verkehrsmitteln für die letzte Meile, wie es immer so heißt. Und entsprechend nehmen aber auch die Unfälle damit zu. Bei solchen Unfällen kann man dabei sich selbst verletzen, aber beispielsweise auch Schäden an geparkten Autos verursachen. Die bisherige Gesetzeslage ist für die Opfer von E-Scooter-Unfällen nicht fair, bemängelte Justizministerin Stefanie Hubig von der SPD und will in Zukunft Fahrer und Sharing-Anbieter stärker in die Pflicht nehmen. Linda Bachmann.
Wenn E-Scooter Schäden wie beispielsweise Kratzer an Autos verursachen, etwa weil ein geparkter Roller umfällt, dann bleiben die Autohalter oft auf den Kosten sitzen. Damit sie Schadenersatz bekommen, müssen sie bisher nachweisen, dass der letzte Fahrer oder die letzte Fahrerin den E-Scooter fahrlässig abgestellt hat. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig von der SPD will das ändern.
Wir wollen, dass gerade die Halter von E-Scootern stärker in die Haftung genommen werden. Sie werden künftig auch ohne Verschulden für Schäden mit haften müssen.
Heißt also, bei Unfällen sollen dann die Sharing-Anbieter von E-Scootern Ansprechpartner für einen möglichen Schadenersatz werden. Also beispielsweise Bolt oder Dot. Sie können dann nachprüfen, wer den Roller zuletzt abgestellt hat oder zum Zeitpunkt eines Unfalls gefahren ist, so Hubig. Und wer einen E-Scooter geliehen hat, muss nachweisen können, dass er den wieder richtig abgestellt hat. Sonst muss er oder sie auch haften, wenn etwas passiert. Dass die Regeln für E-Scooter verschärft werden sollen, begründet Bundesjustizministerin Hubig damit, dass es immer mehr Unfälle mit E-Scootern gibt. Von 2021 bis 2024 haben sie sich verdoppelt auf fast 12.000 im Jahr. Wenn das Gesetz beschlossen wird, bedeutet das für die Sharing-Anbieter, dass sie mögliche Kosten für Unfälle einplanen müssen. Sie sagen, dass deswegen die Preise steigen könnten. ADAC und Polizei finden es gut, dass die Regeln für E-Scooter weiter verschärft werden.
Informationen zum geplanten Gesetz von Linda Bachmann. Außerdem will die Bundesregierung die Kapazitäten für Rechenzentren bis zum Jahr 2030 mindestens verdoppeln. Denn Cloud-Speicher, künstliche Intelligenz und alles drumherum, das braucht riesige Rechenkapazitäten. Digitalminister Wildberger will Deutschland zu einem der führenden Standorte für Rechenzentren machen und setzt jetzt zur Aufholjagd an. Die sogenannte Rechenzentrumstrategie war heute Thema im Kabinett. Hintergründe kennt Birte Sönnigsen.
Die Bundesregierung will, dass sich die Leistung von Rechenzentren in den nächsten 4 Jahren mindestens verdoppelt. Denn in einer immer digitaleren Welt müssen auch immer größere Datenmengen verarbeitet werden. Für Cloud-Dienste, Websites, Mails, Unternehmen, Streaming-Dienste. Und künstliche Intelligenz sorgt jetzt dafür, dass es noch mal mehr wird. Deswegen soll es leichter werden und schneller gehen, solche Rechenzentren in Deutschland zu bauen. Und damit die Menschen vor Ort besser akzeptieren, dass vielleicht in ihrem Dorf oder in ihrer Gemeinde ein solches Zentrum gebaut wird, soll sich bei der Steuer etwas ändern. Die Gewerbesteuer soll nämlich an die Orte fließen, wo die Rechenzentren sind und nicht mehr wie bisher dorthin, wo die Firmen ihren Hauptsitz haben. Deutschland will auch beim Thema Nachhaltigkeit punkten. Ziel ist es, dass alle Rechenzentren zu 100% mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Und es geht zum Beispiel darum, die Wärme, die durch so ein Rechenzentrum entsteht, besser nutzen zu können. Denn wenn viele Computer laufen, dann wird's halt warm. Und mit dieser Wärme sollen indirekt Wohnungen beheizt werden können über die Wärmenetzwerke in den Kommunen. Hier will sich Deutschland auch dafür einsetzen, dass sich Regeln auf EU-Ebene ändern. Es geht in dieser Strategie auch um mehr Unabhängigkeit. Viele große führende Unternehmen, die kommen eben nicht aus Deutschland, auch nicht aus Europa. Das sind zum Beispiel Google, Amazon oder Microsoft. Und Ziel der Bundesregierung ist es, diese Abhängigkeit zu verringern. Deshalb sollen bevorzugt deutsche und europäische Unternehmen die Rechenzentren aufbauen. Im Strategiepapier steht, weil man damit verhindern will, dass nicht wohlgesonnene Akteure die Rechenzentren als wirtschaftliches Druckmittel gegen Deutschland und Europa einsetzen können. In der Praxis zeigt sich aber, dass es ohne die Marktführer offenbar auch nicht geht. Microsoft hat nämlich letzte Woche erst mit dem Bau von 3 hochmodernen Rechenzentren in Nordrhein-Westfalen in Bergheim begonnen. Für Digitalminister Wildberger ist das aber kein Widerspruch. Unabhängiger werden ja, aber er will sich auch nicht abschotten, sagt er. Und er sagt auch, Amerika und seine Unternehmen, die bleiben der wichtigste Handels- und auch Technologiepartner für Deutschland.
Und mit diesen Berichten aus Berlin von der Kabinettssitzung heute enden auch unsere Themen des Tages.